23 birds of people. Annoying season 7. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 7 ist Lukas Susteuer, Managing Director des Neos Lab und Autor des Bestsellers und Generationenbuchs Zu spät zur Party. Lieber Lukas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Lieber Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe vor kurzem deinen irgendwie Kollegen Gerald Lowacker zu Gast gehabt. Spannend, spannend. Ich möchte auch fortführen, aber Karriere und Werdegang. Wir beginnen am Anfang. Mhm. Ich bediene mich deiner LinkedIn-Inputs, die du selbst gemacht hast. Und siehe da, Wirtschaftsblatt im Jahr 2008 als erster Eintrag. Wir haben uns nicht überschnitten, aber ein paar Worte dazu bitte.
Naja, Sommer 2008 muss man, glaube ich, gar nicht so wirklich ausführen. Die letzten ruhigen Monate sozusagen vor dem Lehman Crash, ruhig waren sie natürlich nicht. Man hat gerade verdaut, was ist eigentlich bei Bear Stearns und so passiert, was ist da gerade bei den Hedgefonds los. Von daher super spannende Zeit im Finanzjournalismus, hätte ich gesagt.
Und wir haben im Vorfeld ein paar Namen abgesteckt von der Zeitschiene, Hans-Jörg Bruckberger, jetzt beim Gewinn der Robert Gillinger, Börse Express, die Susi Leiter, Neos-Kollegin genau. Von dir, spannende Leute eigentlich auch, ne?
Ja, super lustiges Team, super spannend und ich war damals eben neben am Studium dort, also von daher viel gelernt auch.
Wunderbar. eFund Research ist auch so eine Station, die ich persönlich nicht so gut kenne, die Leute aber sehr schätze vom fachlichen Output. Du warst dort auch tätig. Was war dort dein Tätigkeitsbereich?
Voranalyse, auch ein bisschen nerdige Sachen, also das, was ich auch jetzt vielleicht immer noch finanzjournalistisch in der NZZ oder an anderen Quellen immer noch bringen darf. Ich habe dort zwei Kollegen gehabt, mit denen ich sehr viel gearbeitet habe, natürlich der Albert Reiter, der eFund Research aufgebaut hat, aber auch Christian Schrecker ist, der dann in die Öpfer gewechselt ist, mit denen ich zusammen sehr intensiv finanzjournalistisch, auch glaube ich, hochqualitative Arbeit machen konnte. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da in einem Monat mal festgestellt haben, da gibt es irgendwelche Geldmarktfonds, die sind plötzlich um 20% weniger wert, das muss ein Datenfehler sein. Ja. Und in Wirklichkeit war das halt der Beginn quasi der Subprime-Mortgages-Krise. Das war damals für mich einfach ein Datenpunkt im Excel, den wir alle nicht verstanden haben.
Geldmarktfonds sind jetzt ja auch wieder sehr stark in Mode gekommen, weil es wieder Geldmarktzinsen gibt. Und spannendes Thema auf jeden Fall. Und jetzt komme ich zu einem Eintrag, wo ich ein bisschen nachfragen muss, den finde ich sehr spannend. ISK und du warst Portfolio Manager und Tutor für Harvard-Style Portfolios.
Genau, das Institut für strategische Kapitalmarktforschung ist ja ein kleines Institut, das vom Peter Bühringer finanziert ist. Peter Bühringer von der ZZ Vermögensverwaltung in Wien, durchaus ein klingender Name, was Investments betrifft. Das ZZ steht für Zinszyklus und er hat wahrscheinlich wie kein zweiter verstanden, wie man eine langfristig solide Strategie mit Zinsdifferenzen aufbaut. Und er hat dieses großartige Programm in Wien und auch später dann in der Schweiz umgesetzt, wo Studierende, egal wo sie herkommen, zwei Jahre lang durchlaufen, ein Jahr eben als Fondsanalyst oder Analyst des Produkts und ein Jahr als Manager und lernen, mit echtem Geld Finanztheorien, Kapitalmarkttheorien umzusetzen. Und ich durfte da sogar zwei Jahre noch länger bleiben als quasi Risikomanager für eben dieses Harvard-Portfolio. Und ich kann mich noch gut erinnern, erster Monat war der Juli 2008, also auch quasi parallel zur Wirtschaftsblatt-Geschichte damals, kurz bevor Lehman Brothers pleite ging. Also es war kapitalmarkttechnisch eine sehr spannende Zeit und ich habe dort sehr, sehr viel gelernt, weil man halt mit echten Trades schon was anderes, einen anderen Bezug dazu bekommt zu Kapitalmärkten, als wenn man nur über sie schreibt.
Ich lese, wenn ich über den Peter Bühringer lese, immer nur Hervorragendes, leider viel zu wenig irgendwie bekannt in der Allgemeinheit, sage ich mal, aus der Bubble hinaus, was da für Talente in Österreich schlummern und was Österreich da alles hervorbringt, auch von Anlagestyles. Ja. Na gut, der Standard, NZZ, Agenda Austria, weitere große Namen, spannende Stationen bei dir, bitte auch jeweils kurze Worte dazu. Du bist gern engagierter Gastautor, das weiß ich ja.
Genau, das bin ich immer noch sozusagen, aber ansonsten habe ich meine ersten 10 Jahre beruflich mit dem Journalismus verbracht. Der Standard, die NZZ, als sie dann hierher gekommen ist, war ehrlicherweise das erste Blatt, das ich mir selbst als Student auch mal geleistet habe, im Abo, die Neue Zürcher Zeitung, und von daher, als sie nach Wien gekommen ist, für mich als Liberalen quasi eine Pflicht, dort zu starten. Beim Standard war ich am Schluss auch Online-CVD, also mit der Frage beschäftigt, was steht ganz oben, was steht ganz unten, online, was wird geklickt, was wird gelesen. Also ein sehr intensives Thema natürlich mit Regierungskrisen, damals natürlich noch ein bisschen anders als dann später. Und die Neue Zürcher Zeitung ist halt vom Medium her was sehr Eigenes, was ganz anderes, auch ein bisschen ein ganz anderer Blick auch auf das Produkt und was Journalismus auch für eine staatsbürgerliche Bedeutung auch hat, in der Schweiz vielleicht noch stärker als vielleicht in Österreich oder Deutschland. Und als Marke einfach nach wie vor ein Medium, mit dem ich sehr, sehr gerne auch assoziiert bin.
Agenda Austria.
Kleiner liberaler Think Tank, muss ich, glaube ich, in dieser Runde hier nicht großartig erklären. Toll, was Franz Schellhorn hier aufgebaut hat und was er auch mit einem kleinen, kompakten Team auch schafft, gerade auch als Gegengewicht zu der doch zum Beispiel sehr kapitalmarktfeindlichen, sehr marktwirtschaftlich feindlichen Öffentlichkeit, die wir in Österreich oft haben. Und ich habe die Freiheit auch dort genossen, die Dinge so anzugehen und so untersuchen zu können, wie ich wollte. Und gerade die knapp 2 Jahre dort war noch insofern sehr spannend. Es gab Steuerreformen, es gab auch eine Regierung oder Regierungen, die sehr unterschiedliche Dinge anpacken wollte, und von daher auch wirtschaftspolitisch sehr spannende Zeit.
Und mit kurzen Halbwertszeiten in der politischen Richtung auch damals reingekommen.
Absolut, ja, absolut. Also sehr kurze und vor allem auch nicht nur kurze Halbwertszeiten, sondern auch oftmals wenig Vorbereitung. Und da war es auch spannend zu sehen, wie werden Vorschläge aufgegriffen, wie werden evidenzbasierte Lösungsvorschläge, die ja die Agenda Austria auch immer macht, dann diskutiert und auch in der Politik diskutiert. Das war damals schon noch sehr spannend und lehrreich.
Ich springe jetzt ins Jahr 2019, bevor ich ins Jahr 2020 komme, zu deiner aktuellen Station. Da hast du ein Buch gepublished, Zu spät zur Party, für Generationen, aber vor allem für junge Leute. Ein paar Worte zum Buch, und ich behaupte, es ist ein Bestseller. Ich habe das damals verschlungen, es ist eine leibende Geschichte gewesen, und dann kommt Corona.
Ne? Ja, genau, es war, also geschrieben habe ich es 19, rausgekommen ist es dann wirklich wenige Wochen vor Corona, im Jänner 2020. Parallel dazu ist meine Tochter auf die Welt gekommen, also von daher 2 Babys in nur einer Woche, einmal das Buch, einmal das wirkliche Baby. Und wir hatten, oder der Gedanke war damals, wir brauchen ein Buch, das Generationengerechtigkeit, Generationenfairness ins Zentrum rückt, weil einfach so viel in Österreich nicht generationenfair aufgebaut ist und wir auch ein nur schmales Window of Opportunity haben, um gewisse Dinge umzusetzen, noch bevor sozusagen die absolute Mehrheit, die da auch draußen ist, schon aus dem Arbeitsmarkt, schon draußen ist aus dem Erwerbsprozess, sich dann vielleicht gegen jede Änderung auch stellen kann. Also diesen Punkt, wo jetzt alle Babyboomer nachhaltig in Pension gehen. Wir haben einfach zu wenig Nachhaltigkeit in unsere Systeme gebaut, und in dem Buch gehe ich ja durch verschiedene Bereiche ein, wo wir Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen beobachten, vom Wohnungsmarkt über natürlich aber trotzdem Finanzmarkt, Altersvorsorge, bis eben auch zu den Einkommen. Und ich glaube, einige von den Themen sind nochmal virulenter oder aktueller geworden durch die Pandemie. Selbst wenn ich noch keinen Nachfolger von einem Buch schreiben konnte, es drängen sich viele Dinge eigentlich auf. Ja.
Jetzt bitte ich dich noch um Herleitung, noch für die, die das Buch nicht kennen. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes, dann Zu spät zur Party, Meaning vom Titel.
Naja, der Meaning vom Titel ist relativ einfach erklärt. Wir hatten eine ziemliche Wohlstandsparty in der westlichen Welt über die letzten 50 Jahre. Es ist alles immer besser geworden. Wir hatten immer mehr Geld auch zu verteilen als Staat. Wenn man die Frage gestellt hat, meine Kinder werden es einmal besser haben als ich selbst, haben das über Jahrzehnte die Leute bejaht, sehr viel Zukunftsoptimismus. Und das hat durchaus mit dem Millennium gedreht oder zu drehen begonnen, je nachdem, in welchem europäischen Land man sich umhört, in Italien früher, in Österreich aber auch zuletzt. Wenn man heute sich die Wahlen ansieht, dann merkt man, dass vom Zukunftsoptimismus nicht mehr viel übrig ist. Und wenn die Leute gefragt werden, werden es deine Kinder mal besser haben als du selbst, sagen alle na. Also, oder ich sage eine Mehrheit mittlerweile nein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Zukunftsoptimismus wieder zurückgewinnen, weil an ihm hängt ganz viel, nämlich auch, dass wir richtige Entscheidungen treffen, dass wir auch in die Zukunft schauen und dass wir uns auch politisch nicht gegenseitig zerfledern, sondern an einem neuen Miteinander arbeiten. Also von daher, das war damals der Anlass und wie gesagt, durch die Corona-Pandemie und auch die Polarisierung sind damals eigentlich viele Dinge nochmal aktueller geworden.
Ja, also wir werden dann im zweiten Teil der Folge, wo ich dir einige Dinge, die du zuletzt publiziert hast, hinknallen werde und ein bisschen mehr Erläuterung bitten, glaube ich, eh noch in die Nähe der DNA des Buches immer wieder kommen auch. Gut, ich springe jetzt weiter in diesem Jahr 2020, das wir begonnen haben, Corona natürlich losgegangen. Im Juli 2020 wurdest du Managing Director vom Neos Lab.
Genau.
Auch da bitte ein paar Worte zum Neos Lab selbst. Seit wann gibt's das und warum hast du 2020 dann gesagt, hey, das ist was für mich.
Also das Neos Lab ist die Parteiakademie von Neos, ist juristisch sozusagen klar geregelt, was Parteiakademien machen, aber Neos ist ja doch eine sehr moderne Partei und macht die Dinge durchaus anders. Ich glaube, es war auch unüblich oder neu, dass man jemanden, der eigentlich nicht bei der Partei war oder Parteimitglied zu dem damaligen Zeitpunkt, mit der Aufgabe betraut überhaupt, dass man die Parteiakademie leiten darf. Es war meine erste Bewerbung, die ich seit meinem Beginn quasi im Journalismus eigentlich verfasst habe, weil alles andere, alle anderen Stationen, die du vorher aufgelistet hast, sind oftmals direkt passiert, auch wenn ich irgendwo neu zu schreiben begonnen habe, war das manchmal eher eine Twitter-Direktnachricht, die später zu einem Auftrag geworden ist und nicht so sehr offensive Bewerbungen. Das heißt, die Bewerbung im Lab war wirklich meine erste, glaube ich, seit 15 Jahren damals. Und die Situation mit der Parteiakademie hat sich insofern natürlich als herausfordernd dargestellt, weil ich bin zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown in die Parteiakademie gekommen und man kann sich vorstellen, Corona hat durchaus verändert, wie man Präsenzveranstaltungen, Trainings, Weiterbildungen, Ausbildungen macht und ich glaube, gerade das kleine Team, das wir auch sind, hat es in den letzten eineinhalb Jahren, insbesondere in den letzten eineinhalb Jahren, sehr, sehr gut zu verstehen gewusst, wie wir unsere Angebote, unsere Bildungsangebote, unsere Publikationen als Think Tank einfach deutlich moderner und deutlich digitaler auch unter die Leute bringen, damit wir als Neos Lab auch einen Impact haben. Die Parteiakademien haben ja die Aufgabe politischer Bildung und das ist heute einfach ein anderer Weg oftmals, um politische Bildungsinhalte auch zu vermitteln, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war, als die Parteiakademien gegründet wurden. Damals hat es halt wirklich gereicht zu sagen, wir machen eine Monographie im Jahr, also ein Buch und ansonsten sollen die Leute bitte zu uns kommen, zu den Trainings. Heute machen wir Podcasts, wir publizieren sehr kurze und knappe Publikationen auch, dafür regelmäßiger, sind in den Medien oftmals vertreten, jetzt gerade auch mit einer Diskussion zum Beispiel im Standard mit Minister Kocher um die Frage, was sind die richtigen oder die nicht so richtigen Antworten auf die Teuerung, also dass man einfach auch versucht, diese liberalen Ideen, um die wir uns als Neos Lab natürlich kümmern, auch möglichst in die Breite zu bringen.
Und politische Bildung letztendlich, Parteiakademie, geht es ja oft nur um die eigene Ideologie. Ich glaube, bei euch ist das breiter gefasst und das Thema Bildung steht generell im Mittelpunkt, wie man es, glaube ich, von den Neos erwarten darf, Arbeitsmarkt, Bildung und solche.
Das stimmt prinzipiell, aber natürlich sind wir klar im liberalen Werte, in der liberalen Wertegesellschaft hier abgebildet als Neos Lab. Also wir sind auch Teil der liberalen Dachstiftungen, Partner wie die Friedrich-Naumann-Stiftung in Deutschland oder das Projekt Polska in Polen, die ja bald wählen. Also da sind wir auch in einem guten internationalen Austausch. Aber du hast natürlich voll recht, als Lab sind wir weniger Kaderschmiede, also quasi rein interne Geschichte, wo es nur darum geht, dass alle, die irgendwo bei uns andocken, rausgehen und wiedererkennbare Parteisoldatinnen und Soldaten sind. Das sind wir nicht, sondern sind wir durchaus offener, lassen mehr Vielfalt zu und haben da auch wahrscheinlich mehr normale Bürgerinnen und Bürger in unseren Veranstaltungen, als das vielleicht andere Parteiakademien haben.
Und in Lab steckt ja auch ein wenig Forschung und Entwicklung
drinnen. Ja. Natürlich. Das offene Labor für neue Politik hat ja auch ganz stark im Fokus auch, wir machen Dinge als Neos anders, wir machen sie zum Teil zum ersten Mal, wir lernen aus den ersten Malen und schauen, dass wir damit auch nicht nur für Neos, aber natürlich vor allem für Neos Innovationen schaffen, die auch der Partei und der Bewegung insgesamt helfen.
Ich möchte dich jetzt mit einigen Standpunkten konfrontieren, Dinge, die du publiziert hast, Dinge, die du zum Teil ankreidest, und fange mal an. Du kreidest an eine Infantilisierung der Wirtschaftspolitik. Bitte auch da mal ein paar Worte dazu.
Ja, das war jetzt gerade auch wegen der aktuellen Diskussion, die wir um die Teuerung haben. Ja. Es ist halt wirklich so, dass wir gefühlt seit 6 Monaten zumindest sehen, dass die Regierung massiv getrieben ist von immer neuen Forderungen, mehr und mehr Geld für das oder für jenes auszugeben. Mal ist es von der Industrieseite, mal ist es von der Arbeitnehmerseite, mal ist es irgendein linker Think Tank. Die ganze Zeit kommen Forderungen, noch mehr Geld auf das Problem zu werfen. Und ehrlicherweise ist das halt ganz weit weg davon, wie man eigentlich Inflation bekämpft, weil wir wissen alle, Inflation ist oftmals ein Nachfrageüberhang, zu viel Geld ist im Umlauf, zu viel Geld versucht, auf eine begrenzte Zahl von Gütern zu stoßen, und am Ende des Tages steigen die Preise, und wir sehen das ja auch in Österreich. Wir haben jetzt letztes Jahr mit der Gießkanne, mit dem Helikopter das Geld verteilt, der Klimabonus und der Antiteuerungsbonus waren ja solche Maßnahmen. Und plötzlich sind alle überrascht, dass die Inflation weiter angeheizt wird. Und diese Infantilisierung, wo es darum geht, so zu tun, als hätten die Bürgerinnen und Bürger überhaupt keine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, und dürften bloß nicht in irgendwelche Abwägungen und Knappheiten geraten, das kann die Politik einfach nicht versprechen. Und da muss man ganz ehrlich sein, vor 50 Jahren, als Bruno Kreisky das letzte Mal in einem wirklichen angebotsseitigen Schock war, damals war es halt ein Ölpreisschock und kein Gaspreisschock, was hat man denn damals gemacht? Damals hat man gesagt, autofreier Tag. Damals hat man gesagt, Energieferien. Da hat man alles getan, um die Nachfrage zu senken. Und wir tun derzeit so, als könnte der Staat irgendwie verhindern, dass wir zu wenig Angebot haben. Und weder die Ministerin Gewessler noch der Minister Brunner hat mir noch gezeigt, dass sie irgendwo Gas unter dem Ministerium gefunden haben, mit dem sie da jetzt, dass sie jetzt verteilen könnten. Genau. Und das ist halt auch Teil dieser Infantilisierung. So zu tun, als müsste man alles in irgendwelche Messages packen, damit man bloß niemandem verraten muss, du, es könnte da eine Knappheit geben, wir sollten alle uns da mit der Frage beschäftigen, wie könnte man weniger verbrauchen, wie könnte man vielleicht bei der grünen Transformation weiter vorne sein, und was müssen wir vielleicht auch an unserem Leben ändern, damit wir mit dieser Teuerung besser umgehen. Und alle tun so, als könnten wir in Watte gepackt werden und alles wegsubventionieren. Und das ist einfach wirklich infantil mittlerweile. Wir sind Bürgerinnen und Bürger, wir haben ein Recht zu erfahren, wofür wird unser Steuergeld verwendet, und in dieser Konstellation kriegen wir zum Teil derzeit Dinge serviert, die einfach, ich finde, hochnotpeinlich sind. Und in der Schweiz, weil ich ja doch mit der NZZ da immer diesen Bezug auch dazu habe, würde das vom Volk abgewatscht werden, was da zum Teil gesagt wird.
Sehe ich auch so. Jetzt habe ich einen geouteten Liberalen vis-à-vis, und du hast jetzt erwähnt, linker Think Tank. Ja? Ja. Das löst oft den Reflex aus, Gegenteil davon, rechter Think Tank oder so. Mhm. Wie kann man liberal von rechts vernünftig unterscheiden? Ja, das ist das Schwierige dann in der Reflexposition von den Leuten, die es nicht kapieren.
Naja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass eine reine Links-Rechts-Betrachtung einfach übersimpel ist. Ja. Du musst zumindest in diese zweidimensionale Welt und Denke kommen. Und das heißt, du hast linke und rechte Positionen im Bereich Gesellschaftspolitik, und NEOS ist da ganz klar eine liberale, progressive Kraft. Das heißt, wenn man jemanden von NEOS und jemanden, weiß nicht, von der niederländischen D66 zusammensetzt, und da geht's um Klimapolitik, und da geht's um, wie können die Leute, die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen, wie sehr ist man da liberal und weltoffen, ist die Unterscheidung zwischen NEOS und der D66 wahrscheinlich nicht sehr groß.
Und im Wirtschafts- gute alte Mitte auch natürlich.
Genau. Ne? Ja. Und im Wirtschaftsprogramm ist es halt trotzdem so, dass NEOS die einzige Partei ist, die halt strukturell liberal ist, weil die ÖVP nennt sich zwar hier und da liberal, aber das hört in der Sekunde damit auf, wo die Wirtschaftskammer die Vorschläge ausarbeitet, weil die Wirtschaftskammer ist halt Interessensvertretung und Zwangsmittel, hat eine Zwangsmitgliedschaft und ein Eigeninteresse. Und von daher landen wir in Österreich eben viel zu selten bei liberalen Lösungen, und vor allem bei Lösungen, über die wir offen diskutieren, weil sie in Wirklichkeit alle zwischen Sozialpartnern oftmals abgekartet sind. Also von daher, ich würde halt diese Links-Rechts-Geschichte ist immer leicht unterbelichtet, und in Wirklichkeit sind wir halt als NEOS, so wie es auch die FDP in Deutschland ist, immer auch so diese Scharnierpartei, wo man sagt, man hat rechte Parteien, man hat linke Parteien, und diese liberale Mitte schafft in gewissen Bereichen Mehrheiten für Themen, die uns ein Herzensanliegen sind. Bildung, Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit.
Genau, und noch dazu in einer Zeit, wo die extremere Rechte und die extremere Linke immer ähnlichere Positionen haben,
das
zum
Hufeisen,
Beispiel in der Wirtschaftspolitik, wie wir eh wissen, aber da möchte ich jetzt gar nicht länger dabei bleiben. Ich komme jetzt zu einem nächsten Sager von dir, der mir persönlich sehr gut wieder zu spät zur Party passt, zu deinem Buch, nämlich der lautet da Aufstiegsversprechen und seine Feinde.
Ja, das war vor kurzem ein Blogbeitrag, wenn ich mich recht entsinne. Es gab ja vor kurzem diese wunderbare, also wunderbar ein bisschen unter Anführungszeichen bitte zu sehen, Rede vom Bundeskanzler über Österreich 2030. Und wir haben jetzt sehr viele Diskussionen über wie negativ sehen Menschen auch in Österreich diese Möglichkeit, sich selbst etwas aufzubauen. Also wir sehen das in unserem Freiheitsindex zum Beispiel, den machen wir einmal im Jahr mit Sora, eine sehr große qualitative Befragung. Und da sieht man, eine deutliche Mehrheit sagt, in Österreich kannst du dir mit eigener Leistung nichts aufbauen. Das heißt, dieses Thema sozialen Aufstiegs, das ganz wichtig ist für auch die soziale DNA einer Gesellschaft, das wird immer skeptischer gesehen in Österreich. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Alarmsignal, weil in einer liberalen Demokratie gehört das halt auch dazu. Nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz oder die gleichen Rechte, sondern eben auch die Möglichkeit zu haben, ich kann was aus meinem Leben machen mit der Leistung, mit dem, was ich auch da einbringe. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, wir wirklich dran arbeiten müssen. Und die Feinde dieses Aufstiegsversprechens sind halt diejenigen, die halt versuchen, alles zu konservieren, auch die Transformation zu verhindern. Das sorgt ja am Ende des Tages nur dafür, dass zum Beispiel die neuen Jobs oder die spannenden Jobs woanders entstehen und nicht in Österreich. Und auch diejenigen, die halt wirklich nichts daran ändern, dass wir in Österreich halt dieses Hochsteuerland sind, in dem man sich dann halt danach freuen darf, dass irgendeine Subvention neu gestartet wird, anstatt dass es mal eine große Entlastung gibt und man sich mit dem, was man selbst erwirtschaftet, was aufbauen kann. Und da sind wir, glaube ich, nach wie vor an einem Punkt, wo viel Marketing zwar da ist und jeder sagt, natürlich bin ich für sozialen Aufstieg, aber in den Aktionen, in dem, was dann politisch wirklich umgesetzt wird, sind wir da mittlerweile immer noch sehr weit entfernt.
Hochsteuerland hast du angeführt. Ich denke, das Gespräch jetzt noch in die Börse-People-Ecke, also dem Podcast-Motto. Deine Meinung zur Behaltefrist rund um die Wertpapierkäst, Riesenthema momentan, es geht hin und her, in Summe geht nichts weiter. Was ist deine Meinung, was ist die Meinung vom Neos Lab dazu?
Also ich weiß nicht, ob die Behaltefrist per se die einzig notwendige Diskussion ist, die wir führen müssen. Ich finde, das, was du einfach in Österreich siehst, ist, dass wir nicht smart sparen. Als Gesellschaft. Wir verwenden zu viel unserer Ressourcen, unserer ökonomischen Ressourcen dafür, dass wir das Geld kopflos parken und da nichts davon haben, was der Kapitalmarkt bietet. Und der Kapitalmarkt bietet eine Beteiligung am Wirtschaftswachstum. Und diese Beteiligung am Wirtschaftswachstum, die ist in Österreich bei zu wenigen Menschen im Portfolio. Das ist, so einfach ist es. Ich habe mir letztens für eine andere Geschichte angesehen, wie sieht denn die Rendite des durchschnittlichen Geldvermögens in Österreich aus? Und die war von 2010 bis 2022 bei nur 1,2%.
Das in guten Börsejahren,
In guten Börsejahren. Im selben Zeitraum in Dänemark, in Finnland, in anderen Ländern zum Teil 3 bis 4-mal so hohe Renditen. Sind die so viel gescheiter? Sind die so anders? Nein, die haben nur andere Rahmenbedingungen auch von ihrer Politik bekommen, wo sie sagen, liebe Leute, wenn ihr betrieblich, wenn ihr privat vorsorgen wollt, das sind die Vehikel, da hast du zum Beispiel eine Endbesteuerung, das heißt, die Kapitalertragssteuer wird nicht jedes Jahr fällig, sondern nur am Schluss. Oder du kannst brutto für netto am Anfang einzahlen, du hast jedenfalls Steuerbegünstigungen für deine persönliche Altersvorsorge, weil wir die Eigeninitiative der Leute unterstützen wollen. Und das haben wir in Österreich einfach viel zu wenig. Wir haben immer noch eine von den Gewerkschaften, von der Sozialdemokratie ausgegebene Angstdevise in Sachen Kapitalmarkt, die völlig evidenzlos ist in meinen Augen. Und andere Sozialdemokratien in Europa, von, wie gesagt, Dänemark bis Norwegen, haben es geschafft, mit dem Kapitalmarkt aktiv zu arbeiten, um da mehr für die arbeitenden Menschen rauszuholen. Und ich finde, da müssen wir ansetzen. Die Behaltefrist ist natürlich ein Vehikel, um dorthin zu kommen, aber meines Erachtens braucht es halt eine größere Debatte darüber, was ist eine vernünftige zweite und dritte Säule für die Menschen da draußen, und die Reform der Kapitalertragssteuer ist ein Teil davon, wie kann ich das incentivieren. Weil derzeit setzen wir, wenn wir steuerliche Anreize setzen, ja immer falsche. Denk nur daran, wir haben vor kurz die Kapitalertragssteuer auf Sparbücher, das unsinnigste Investment unter Anführungszeichen, reduziert und dafür die Kapitalertragssteuer für Aktien und Dividenden nach wie vor 27,5%. Also de facto, die Steuerpolitik macht ja derzeit, wenn sie was macht, ja eher das Falsche.
Ich finde, es wäre halt wichtig, jetzt noch in dieser Legislaturperiode das auch zur Umsetzung zu bringen, ja. Und hofft auch natürlich auf euch. Und ganz, ganz spannend hat mich ein Artikel erreicht, den du für die NZZ verfasst hast, der getitelt ist mit 6 Lehren vom norwegischen Staatsfonds für Privatanleger. Mhm. Auch da bitte ich sehr, sehr neugierig. Es war dann die Bezahlhürde, deswegen habe ich ihn auch nicht verlinkt. Ja.
Also ich habe mich damals gefreut, es war einer der meistgelesenen Texte an dem Tag und das, obwohl, glaube ich, Donald Trump wieder irgendwas gesagt hat, was sehr aufgeregt hat. Also von daher ist er durchaus auch gelesen worden im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich mit dem norwegischen Staatsfonds schon immer wieder mal auseinandergesetzt, eben auch damals in meiner Zeit bei der ZZ oder beim ISK eben fürs Portfolio-Management, als ich jemanden kennenlernen durfte, der ihn mitverwaltet. Und die haben einige Dinge sehr, sehr richtig gemacht aus Investorensicht. Sie halten die Kosten sehr, sehr niedrig. Ja. Das kann man natürlich als Player, der viele Milliarden veranlagt, vielleicht noch besser machen als Privatanleger. Aber die achten da sehr, sehr drauf, dass sie quasi nicht managerreich machen, sondern ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Dann haben sie ein sehr unaufgeregtes Geschäftsmodell. Sie machen nicht irgendwie fancy shit mit Hedgefonds hier, Absolute Return Strategien dort, Hedging und Pipapo, sondern sie machen wirklich Buy and Hold Stocks, Buy and Hold Bonds für einen großen Anteil. Das, was sie neu gestartet haben, sind eher so Dinge wie ein bisschen Immobilieninvestitionen, erneuerbare Energien. Aber der Großteil des Portfolios ist eigentlich ein relativ simples Aktienanleihenportfolio ohne großartiges Market Timing, sondern passiv halten an den gesamten Wertschöpfungsketten und an den gesamten Wachstumspotenzialen der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft einfach partizipieren und das zu möglichst niedrigen Kosten. Sie sind ganz weit weg von diesem Homebias, der uns immer wieder plagt. Also das ist, finde ich, auch eine Lehre für Privatanleger. Setze nicht alles auf deinen Heimatmarkt, nur weil du die Marken kennst. Sondern sie haben da einfach eine sehr breite Streuung, viel Aktienportfolio und das auch noch zu niedrigen Kosten. Und das sind schon mal wesentliche Dinge, die man richtig macht als Privatanleger, wenn man auf diese paar Lektionen achtet. Ja, für die Schweiz war noch lustig, dass sie relativ viele Schweizer Aktien derzeit im Portfolio haben im Verhältnis. Aber das ist eher eine Randnotiz, weil am Ende des Tages sind die großen Sachen, die sie richtig machen, einfach sie setzen auf Aktien, sehr günstig und sie machen kein unnötiges Market-Timing und unnötigen Firlefanz.
Sie waren einmal der größte ausländische Investor auch am österreichischen Aktienmarkt. Genau. Und jetzt mit den amerikanischen Teacher Retirement Funds immer wieder Head to Head. Hast du dir da auch die Zeitreihe ein wenig angeschaut mit Equity Austria und dem norwegischen Staatsfonds?
Ja, ich habe mir das angesehen. Das, was man aber trotzdem hier auch gesehen hat, und ich nehme mal an, das lag auch ein bisschen daran, dass der Markt sich in Österreich in dieser Zeit auch nicht ganz so dynamisch entwickelt hat wie der Schweizer, weil im Schweizer Markt sind ja mehr Pharmaunternehmen zum Beispiel drin, ein bisschen mehr Biotech zum Beispiel. Sie waren oder sie sind immer noch ein sehr gewichtiger Aktionär natürlich in Österreich. Und ich glaube auch, das sind auch spannende Aktionäre. Ich würde mich freuen, wenn sich auch ein Finanzminister Bonner oder so mehr an Investoren wie dem norwegischen Staatsfonds orientiert oder einem schwedischen oder einer dänischen Pensionskasse, als man das in der Vergangenheit mit den vielen russischen Oligarchen gemacht hat, weil ich glaube, die sind nicht mehr so das nachhaltige Investorenprofil für Österreich.
In Norwegen ist ja die spannende Geschichte mit den sprudelnden Öleinnahmen, wie man ja wieder sagt, die den Fonds in Wahrheit auch fanden irgendwie und dem eine Widmung dann geben, die sensationell ist. Siehst du etwas? Du hast den Finanzminister jetzt erwähnt. Siehst du Raum für einen österreichischen Staatsfonds auch? Ist der zu fanden? Aus welchen Geldern? Es ist immer alles schwierig, weil das Geld ja so knapp ist. Ne?
Also prinzipiell gibt es natürlich Raum für Staatsfonds. Du darfst nicht vergessen, wir haben ja auch in Österreich große Beteiligungen im Rahmen der ÖBAG, die auch Dividenden abwerfen. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen die falsche Diskussion, weil so wie in Deutschland gerade darüber über die Aktienrente diskutiert wird, ich glaube nicht, dass der Staat jetzt Schulden machen sollte, um in Aktien zu investieren. Ich finde, das ist vom Geschäftsmodell her nicht das Beste. Ich glaube, er sollte Rahmenbedingungen schaffen, damit wir als Bürgerinnen und Bürger etwas auf die Seite für unsere Zukunft legen können und das so weit aus der also so sinnvoll auch ist, dass wir sozusagen wirklich an diesem weltweiten Wachstum partizipieren und dafür nicht unnötig hohe Steuern in Österreich zahlen. Ich glaube, diese Rahmenbedingungen sollte der Staat in Österreich schaffen, bevor er sich über Staatsfonds Gedanken macht. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass ich glaube, dass was die österreichische öffentliche Hand eben nicht so gut kann wie die norwegische, ist auch diese Frage rauszunehmen aus der parteipolitischen Taktik. Dort passiert es einfach nicht, dass der Freund, der Schwager, die Schwägerin von irgendwem dann die Leitung von diesem Staatsfonds bekommt. Ja. Dort passiert es nicht, dass man dann in einer akuten Krise sagt, da brauchen wir jetzt unbedingt 5 Milliarden, deswegen machen wir den Fonds auf und ziehen uns das Geld daraus. Und das sehe ich bei uns einfach zu wenig noch. Wir haben diese Kapitalmarktkultur nicht. Ja. Denke nur zum Beispiel an 2008, dass man plötzlich draufgekommen ist, dass bei der Öpfer irgendwelche Anleihen liegen. Da haben wir dann einen total populistischen Spekulationsgipfel einberufen, wo man gemerkt hat, die Abgeordneten wissen gar nicht, was sind Asset-Backed Commercial Papers. Ja. Und deswegen glaube ich, wären wir derzeit auch nicht gut in der Lage, wenn man sagt, wir haben da jetzt 10 Milliarden rumliegen, dann veranlagen wir die so, dass sie für die nachfolgende Generation im Jahr 2050 und folgend angelegt wird, ohne dass dazwischen nicht irgendwer sagt, ja, da bräuchten wir jetzt ganz dringend einen Inflationsbonusausgleich, wie auch immer, und deswegen müssen wir den Fonds anzapfen. Das sehe ich derzeit einfach in der politischen Kultur nicht, und das ist sehr schade, weil wir damit etwas liegen lassen, was der Kapitalmarkt bietet, und das ist der Zinseszinseffekt. Wir haben den in Österreich immer nur in die falsche Richtung, nämlich dass die öffentliche Hand viel Zinseszins zahlt an irgendwelche Investoren in Abu Dhabi oder ausländische Pensionsfonds. Ich glaube, wir sollten uns mehr mit der Frage beschäftigen, wie wir für den österreichischen Standort den Zinseszinseffekt auch besser nutzen.
Also man muss wirklich sagen, dieser norwegische Staatsfonds ist Asset Management Weltklasse.
Ja.
Also da ist
Best Practice.
Also wirklich Best Practice, ja. Gut, Karriere- und Werdegang-Podcast. Ich bekomme da immer wieder auch von jungen Leuten viele Fragen, was Karrieretipps betrifft und so weiter rein. Du bist ja auch Lektor an der WU gewesen, FH Wien, jetzt glaube ich aktuell. Was ist dein Tipp für junge Leute, was den Job-Einstieg betrifft, jetzt mal generell? Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, Zu spät zur Party, was ja auch um Jobs und sowas geht. Wie beginne ich meine Laufbahn nach der Pflichtschule am besten oder nach einer Ausbildung, die höher ist?
Ich finde, das, was die aktuelle Zeit total erlaubt, ist Dinge ausprobieren, auch die eigenen Stärken und Schwächen dabei kennenzulernen, zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein auch zu experimentieren. Ich habe viel schätzen gelernt, dass ich als Journalist, als Medienmacher in Wien oder aus Wien heraus auch arbeiten konnte für jemanden aus London oder aus New York, um auch ein bisschen zu sehen, wie sieht Arbeiten dort aus, welche Ansprüche an Professionalität gibt es dort. Und die Welt ist für uns flach geworden. Das ist ja ein Buch von Friedman, von Thomas Friedman, The World is Flat. Und ich finde, das ist für uns halt total richtig. Mein Vater vielleicht noch hätte nicht mit seinem Muse-Studium irgendwas in den USA so schnell machen können, aber ich konnte halt als Journalist mitten in der großen Finanzkrise dann plötzlich für einen britischen Verlag arbeiten oder für einen amerikanischen Verlag arbeiten, um mal auszutesten, ist mein Englisch irgendwie halbwegs praktikabel für die internationale Sphäre? Und ich glaube, solche Chancen muss man sich einfach nehmen und versuchen, die auch mal zu nutzen. Die Karrierepfade sind heute viel differenzierter möglich und ich würde einfach so viel ausprobieren wie möglich, um herauszufinden, was ist das, was einen gerade wirklich antreibt.
Und also ich glaube auch, dass wirklich viel, viel möglich ist. Danke für diese Inspiration zum Schluss. Lieber Lukas, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war mir ein Volksfest, dich hier zu Gast gehabt zu haben. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Verfolge NeoSlab und deine anderen Tätigkeiten sehr interessiert. An euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tolle Folge für mich. Tschüss von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung, Christian. Hat mich gefreut.
Tschüss und Baba. Growing up like an angel.